Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Jawohl, liebe Leute, Episode Nummer 34 vom Literarischen Salon ist am Start. Ja, also wir haben natürlich unsere Pforten wieder geöffnet, wobei ich tatsächlich eher so das Gefühl habe oder mich selber so fühle, als wäre ich mindestens zweimal von den Schwingtüren abgeprallt und in der Pferdetränke gelandet. Wie geht's dir, Karin? Bist du auch da?
Ich bin auch da. Ich habe ja leider ja heute an meinem ganz persönlichen Doomsday oder Gloomsday oder Doom and Gloomsday aus Gründen, über die wir vielleicht nachher noch sprechen werden. Aber ich bin auch da und jetzt bin ich auch viel fröhlicher, weil wir den Salon geöffnet haben und ja. Ausnahmsweise würde ich mir fast mal wünschen, dass du einen Whisky für mich über den Tresen rüberschiebst.
Ah, warte mal. Bitteschön.
Danke. Cheers. Haben wir nicht irgendwie ein passendes Geräusch dazu?
Also jetzt, ich glaube, also heute bin ich sowas von, mal gucken. Hallo? Ja. Oh Gott, ja, nicht mal das kann der hier gerade. Naja, ich habe nämlich mein Soundboard gerade nicht installiert, insofern.
Mein Soundboard ist an, aber macht scheinbar nichts. Also ich habe gerade jetzt hier versucht, mal hier Donner oder sowas oder
es
vielleicht
geht schon wieder los.
Ja, es geht schon wieder los. Schau mal, was ist damit?
Nö.
Nee, man hört es nicht, ne? Na gut, egal. Also wir haben keine, wir machen die Special Effects heute selbst. Immerhin, was wir schon mal auf der positiven Seite notieren können, ist die Tatsache, dass wir, und ich klopfe jetzt mal massiv auf meinen Tisch, auf Holz, wir hatten bisher noch keine technischen Probleme, also auch im Vorgespräch nicht.
Abgesehen und von dem, dass wir jetzt das Soundboard nicht starten können. Aber du hast recht, ja, durchaus.
Gut, also ich meine, also das sind das Soundboard, also ich habe anderthalb Jahre, mehr als ein Jahr war ich ein glücklicher Podcaster ohne Soundboard. Jetzt habe ich es und jetzt kann ich es nicht einsetzen, das ist auch ein bisschen traurig. Nein, aber ich werte das jetzt als gutes Zeichen,
es geht aufwärts. Mit uns, ja. Wenn auch möglicherweise nicht
Mit der Welt.
Naja, gut. Reden wir lieber nicht drüber, oder? Ich möchte dich jetzt nicht noch weiter runterziehen. Und vor allen Dingen müssten wir jetzt mal wieder ein Zeitparadoxon schaffen, weil wir jetzt zu einer Zeit über etwas reden, von der wir noch gar keine Ahnung haben. Gut, das machen wir ja öfter. Aber wenn es ausgestrahlt wird, dann haben vermutlich alle anderen und wir auch eine Ahnung, was denn nun mit der Welt so weiter passiert, wenn dieser Vollpfosten da womöglich tatsächlich gewählt wurde oder sich einfach weigert, sein
abzutreten.
Abzutreten, eben sein Amt ordentlich zu übergeben.
Ja, aber insofern sind wir dann vielleicht doch wieder richtig mit unserer Doom- und Gloom-Stimmung, weil wir vielleicht nächste Woche dann alle einfach total frustriert sind, was wir nicht hoffen.
Nee, richtig. Und also wir haben uns ja jetzt gesagt, nee, wollen wir nicht und deswegen machen wir es heute richtig krass. Irgendwie,
wa? Wir machen es total krass,
ja,
voll
also
krass.
So und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach mal über das, was man so wirklich eher krasses erlebt, wenn man liest oder wenn man schreibt, mal unterhalten könnte. Und ich denke mal, liebe Leute, die ihr das jetzt hört, da werdet ihr ja sicherlich auch das eine oder andere zu beisteuern können. Insofern, wir würden uns auch durchaus mal über den einen oder anderen O-Ton oder vielleicht mal, einen Post unter irgendwie Facebook oder bei Insta oder so mal freuen, wie ihr denn das, also so, wo ihr da mal so richtig krass unterwegs gewesen seid. Und als allererstes vielleicht die Frage an dich, Karin, was ist denn krass eigentlich so?
Ja, also die Definition von krass, da hast du mich jetzt kalt erwischt, hätte ich jetzt mal irgendwie noch mal googeln können. Jetzt kann ich nur meine persönliche Definition von krass bieten und die heißt eigentlich, dass es was Aufsehenerregendes, Markerschütterndes ist, also was einen wirklich so ein bisschen vom Hocker reißt, aus seiner Komfortzone rausholt, was man eben nicht alltäglich hat. Also schon ein bisschen was Außergewöhnliches. Hat manchmal vielleicht so eine leicht negative Konnotation, aber oder man kann es auch so, wenn man sagt, oh krasser Scheiß, ist ja auch irgendwie eher was Bewunderndes. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein mit einem sehr intensiven Gefühl verbunden, würde ich mal sagen.
Ja, passt. Ich habe inzwischen Duden aufgerufen und da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal in seiner Art besonders extrem. Ja, passt, so ein krasser Fall von ich habe jetzt keinen Bock. Und in begeisternder Weise gut und schön oder schlecht oder furchtbar. Also eigentlich alles. Ja, man kann eigentlich irgendwie alles damit machen. Insofern passt das wieder mal perfekt zu uns, weil wir kommen ja sowieso von Hölzchen auf Stöckchen. Aber wir haben uns hauptsächlich überlegt, genau im vielleicht uns mal gegenseitig so ein bisschen die Briefmarkensammlung zu zeigen bezüglich irgendwie, es muss jetzt ja gar nicht mal um bestimmte Geschichten gehen, wobei ich glaube, bei mir geht es tatsächlich automatisch um bestimmte Geschichten, weil ich, als wir uns dazu entschieden haben, das jetzt so zu machen, tatsächlich lange in mich reinhorchen musste, um wirklich etwas zu finden, was nicht so wie das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss war. Ja? Also schön ist für mich immer noch nicht krass, weißt du?
Ja, ja, klar. Ja. Also, aber dann hast du was gefunden, was dich so richtig aus den Latschen geprügelt hat.
Ja, also tatsächlich sind das aber leider eher so Sachen, die ich sehr vorsichtig hier definieren muss, weil du sonst wahrscheinlich direkt aus den Latschen kippst. Insofern würde ich dir durchaus gerne mal den Vortritt, also ausnahmsweise mal den Vortritt lassen. Ja. Erzähl mir doch mal, was dir dazu so eingefallen ist.
Also wenn es jetzt mal um Leseerlebnisse geht, also bei meinen Schreiberlebnissen kann ich erheblich konkreter werden. Bei meinen Leseerlebnissen, im Gegensatz zu dir, obwohl ich auch intensiv drüber nachgedacht habe, ist mir gar nicht so viel eingefallen. Ich kann mich aber an Situationen erinnern, dass ich gelesen habe, so irgendwie abends ins Bett gegangen bin, noch drei Seiten lesen wollte und das Buch zugeklappt habe, 500 Seiten später und irgendwie dann 3 Minuten später hat dann der Wecker am nächsten Morgen geklingelt und ich habe einfach wirklich die komplette Nacht durchgelesen und habe es nicht wahrgenommen, dass ich so beschäftigt war. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich komplett eine Nacht durchgelesen habe, das war bei einem Harry Potter. Ich weiß aber jetzt nicht mehr bei welchem. Ich schätze mal, das war, ich könnte der dritte oder der vierte gewesen sein, dass ich da wirklich so komplett die ganze Nacht, also wahrscheinlich eher der dritte, weil der vierte, der war ja dann auch sehr lang. Also ich bin mir fast sicher, dass es Harry Potter Teil 3 gewesen sein muss und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Was aber nur heißt, dass ich heutzutage einfach wahrscheinlich nicht mehr so das Durchhaltevermögen habe.
Das kann also natürlich passieren. Ja, siehst du, und mir ging es damals so, also zu dieser Zeit, wo Harry Potter garantiert ein Kandidat dafür gewesen wäre, mal die eine oder andere Nacht durchzumachen, dass es mir dank meiner Kinder zu der Zeit irgendwie so gar nicht vergönnt war, mal wirklich eine Nacht durchziehen zu können. Weil wenn du kleine Kinder hast, dann sind dann doch eben oftmals andere Sachen interessanter und die schaffen es dann doch irgendwie, also zumindest bei mir meistens, dann zu sagen, hey, komm, jetzt lass das mal lieber. Ja, weil du weißt ganz genau, dass dieses und jenes und welches irgendwie ansteht. Du kannst doch auch noch es in Teilen lesen, das Buch ist morgen auch noch da. Ja, und deswegen, also tatsächlich ist mein Ja, das eigentlich fast das, ja, das letzte oder vielleicht sogar das einzige Erlebnis dieser Art ist wirklich, das ist Jahrzehnte her. Und da war ich gefühlt, glaube ich, sogar noch in der Schule. Oder Anfang der Ausbildung oder so. Und zwar war das die unendliche Geschichte, die damals, also das war ja dann dementsprechend so in den 80ern, Anfang der 90er irgendwie so, die für mich damals eben wirklich so, also es war natürlich bevor diese ganzen Filme da irgendwie gemacht wurden, also dann müssen es tatsächlich ja sogar eher die 80er gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall eher richtig. Anfang der 80er, die unendliche Geschichte war ja wirklich eher ja, Anfang
ich habe die aber nicht sofort entdeckt. Ach so, also das, ja. Ich bin, zu dem Zeitpunkt bin ich tatsächlich, also nicht so sehr breit gefächert gewesen, was jetzt mein Lesefutter irgendwie so anging. Ich bin da üblicherweise eigentlich nur in diese eine, zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht mal dahin gegangen. Oh, dann wird es tatsächlich sogar eher so gewesen sein, dass ich mich nur auf irgendwelche Empfehlungen verlassen habe. Und die waren dann doch eher weniger irgendwie. Naja gut, also wenn ich meinen Vater
jetzt
nach irgendwelchen Empfehlungen gefragt habe.
Jetzt wird es aber hier gerade sehr unkonkret.
Ja, ich merke immer mehr, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger wird es. Wenn ich meinen Vater nach sowas gefragt habe, der hat ja immer irgendwie was, aber der hat mir dann Bukowski empfohlen oder so in der Richtung und das war es ja nur irgendwie gar nicht. Und aber ich glaube, das waren eher so diese typischen, so Harold Robbins, Konsalik war tatsächlich auch dabei oder Simmel oder so. Da hat mich nichts so mitgerissen, dass ich dann echt ernsthaft mal, aber wahrscheinlich war die unendliche Geschichte dann einer der ersten Fantasy-Sachen, die ich dann nach meinem Debüt mit den Nebel von Avalon gelesen hatte. Und deswegen war das für mich alles noch so frisch mit dieser Fantasy-Sache, dass das nicht anders ging. Ja.
Ja, also es ist ja 79 ist das Buch erschienen und 84 kam der Film.
Wow, dann muss es wirklich so 82, 83 gewesen sein, dass ich das Ding gelesen habe.
Ja, und da warst du ja dann, da warst ja dann selbst du noch sehr klein.
Ja.
Oder jung.
Also, genau. Naja, Gott.
Oder
ja.
Beides.
Richtig, möglicherweise sogar.
Ja, also ich weiß noch, also das, dann war es ja, also da warst du auf jeden Fall noch in der Schule, würde ich mal behaupten.
Ja,
ich
habe
also die unendliche Geschichte hat mich auch sehr begeistert. Da kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, ob ich da auch so einen All-Nighter gemacht habe. Also ich glaube nicht, ich habe das eher so ein bisschen Stück für Stück gelesen. Mhm. Aber
ja, es gab dann irgendwann einen Punkt, wo ich gesagt habe, oh ja, und jetzt willst du aber unbedingt wissen, wie sich das womöglich auflöst. Und ich, anders als du, war mir die ganze Zeit bewusst, wie spät es war, ja. Und ich dachte mir, nein, scheiße, das schaffst du jetzt und so in der Richtung.
Naja.
Es war eben auch irgendwie total cool, dann hinterher das irgendwie durchgezogen zu haben. Das Problem war, dass mich dieses Ende dann auch wieder, vielleicht auch weil ich etwas übernächtigt war, dann emotional ziemlich gepackt hat, sodass dann danach dann in den Tag zu starten auch schon wieder eine Aufgabe war.
Ja, ich finde, das ist ja eine, um mal wieder dieses Wort zu benutzen, eine krasse Macht, die manche Bücher über uns haben. Also selbst wenn wir sie nicht jetzt so en bloc durchsuchten, sondern tatsächlich nur häppchenweise, aber wenn dann aufwühlende Szenen kommen, und das können ja tatsächlich sehr, sehr viele Bücher sehr gut, dass einem das so irre packt, also mir geht es dann so, dass ich dann oft Schwierigkeiten habe, diese Fiktion von der Realität zu trennen. Also was heißt, nein, ich kann es natürlich schon trennen, aber trotzdem so dieses Gefühl.
Du willst,
dieses,
dass es wahr ist. Du willst einfach, dass das wahr ist, ja. Auch wenn es noch so schlimm ist oder so in der Richtung, aber ja.
Ja,
es fühlt
also
sich halt wahr an.
es fühlt sich irgendwie wahr an und ja, also das ist aber eigentlich ja wirklich ein tolles Erlebnis, wenn man so in einer Geschichte drin ist, dass die einen so packt, dass man das Gefühl hat, die Figuren sind so real wie die eigenen Freunde oder die eigene Familie. Das ist doch sensationell. Also ich finde das ganz großartig, wenn man so ein Leseerlebnis hat.
Auf jeden Fall, ja. Also und wenn du es dann hinterher eigentlich wirklich das Gefühl hast, scheiße, wenn ich das jetzt zuklappe, dann ist das vorbei. Ja. Das ist ja dann auch wieder so ein krasser Scheiß, der dann da irgendwie ist. Ich meine, wenn du jetzt so in Facebook und Co. irgendwie guckst, dann wird das ja an allen Ecken und Enden irgendwie gepostet. Also wir sind da definitiv nicht allein. Insofern nochmal, liebe Leute, ich zähle auf euch, dass ihr uns da das ein oder andere vielleicht auch mal mit dem entsprechenden Werk dazu nochmal nennt. Denn ich finde das immer wieder cool. Und ich hoffe ja auch immer noch, dass ich vielleicht durch die eine oder andere Geschichte von euch anderen dann vielleicht auch wieder auf Sachen treffe, wo ich mir dachte, ach, da hast du bisher irgendwie, entweder kannte ich noch nicht oder dachte ich mir, naja, kannst ja ein andermal machen. Manchmal braucht es ja einfach bloß so diesen äußeren Anlass nochmal, ach na, warum eigentlich nicht? Und hinterher sagst du, Mann, hab ich das nicht schon viel früher gemacht? Ja.
Ja. Ja, nee, also macht das, schickt uns auch vor allen Dingen, Sprachnachrichten sind auch cool, weil die könnte man dann nämlich hier
einbauen. Unser Soundboard einbinden, wenn es funktioniert.
Falls irgendjemand von uns sein Soundboard zum Laufen gebracht hat, könnte man dann auch O-Töne einspielen. Aber macht das, also geht ja auf Instagram und auf Facebook und notfalls auch auf WhatsApp, falls ihr unsere Telefonnummern habt. Und dann, da freuen wir uns. Also das ist wirklich ganz großartig. Ich habe mir jetzt gedacht, also eigentlich gibt es ja auch noch krass negative Leseerlebnisse, aber das machen wir jetzt nicht, oder?
Okay.
Oder hast du ein krass negatives Lesen?
Also was meinst du jetzt auch wieder negativ, weißt du? Also ob es einen irgendwie schockt oder ob man es einfach so fürchterlich beschissen findet, das sind jetzt zwei auch krasse und eher negative Erlebnisse, also ich habe durchaus den einen oder anderen oder das ein oder andere Buch am Start, wo ich mir so dachte, oh Scheiße, ja, aber letztendlich dann froh gewesen bin, es in welcher Form auch immer durchgehalten zu haben, spontane, ja, entweder Abneigung oder diesen, dass man ja schon fast Schiss davor hatte, wie es weitergeht, das dann irgendwie durchzuhalten. Ja, sowas habe ich durchaus.
Sowas habe ich auch. Also dann erzähl doch mal, sonst mir fällt jetzt gerade auch was ein oder eigentlich zwei Sachen, aber erzähl du erst mal.
Ja, also ich weiß nicht, ob du es kennst und ich würde fast denken, dass wir zumindest ansatzweise schon mal in einer früheren Episode drüber gesprochen haben. Und zwar ist das von Tom Rob Smith, Kind 44. Mhm. Das ist ein echt krasser Roman, der in Russland in der Stalinzeit spielt. Oder Sowjetunion ist es ja da, in der Stalinzeit spielt, wo im Prinzip Verbrechen eigentlich in dem Sinne nicht existierte oder nicht existieren durfte, weil das ja alles nur Zeug ist, was der blöde Westen sozusagen. Also mir fällt jetzt keine passende Analogie irgendwie ein. Also was die kapitalistischen Völker oder Länder dann irgendwie so hatten, nur die haben ja mit wirklich Verbrechen Probleme gehabt. Und nun passiert es da ausgerechnet, dass also ein, ich weiß nicht, ist das nicht, es ist ja genau, es ist sogar ein Geheimdienstoffizier, der auf eine Kinderleiche stößt, aufmerksam gemacht wird in irgendeiner Form. Und letztendlich ja immer weiter sich in diese Sache rein bewegt und natürlich damit auch immer mit seinem eigenen Leben und dem seiner Familie irgendwie spielt, weil er ja quasi gegen die sowas wie die oberste Direktive verstößt. Ja? Mhm. Also nach dem Motto, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dieses Ding ist also atmosphärisch so unheimlich dicht, dass ich also das war jetzt nur eine Sache, da konnte ich es nicht wirklich in dem Sinne so durchsuchten unter der Bettdecke oder so, weil ich hatte es als Hörbuch und ich wollte es jetzt auch nicht auf schneller schalten, damit ich es dann wirklich durchziehen kann. Und das Ding ist auch ein ganz schöner Wälzer. Ja, aber deswegen habe ich es tatsächlich immer so in Episoden gehört, aber das Ding ist echt ein krasser Scheiß, finde ich, um es nochmal zu bemühen, diese Sache, denn ja, also was da zum Schluss rauskommt, das will ich jetzt überhaupt nicht spoilern und ich würde dem auch garantiert nicht gerecht werden. Aber also wenn man sowas lesen kann, ich befürchte, da gehörst du nicht dazu, dann ist das von mir eine echte Empfehlung. Und zwar vollkommen anders als den zweiten Teil kann man es nicht nennen, den Folgeband aus dieser Leo Demidoff-Reihe. Den dritten kenne ich nicht. Aber der zweite, da geht's zwar auch richtig ans Eingemachte, weil es da in ein Gulag geht, aber da hat mich irgendwie so die gesamte Story, also so das Gesamtpaket hat mich da nicht abgeholt. Mhm. Ja, aber Kind 44 ist echt Oberhammer.
Ja. Okay. Ja, ich hatte ja so ein Buch, das mich einerseits wahnsinnig gefesselt und andererseits wahnsinnig geängstigt hat. Das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist Dracula von, also Bram Stoker, Dracula, okay. Der absolute Klassiker natürlich. Ja. Ich bin ja eher so ein Schisser, ja. Also ich bin ja so ein Schisser, dass ich ja also selbst bei Tanz der Vampire, bei diesem doch eher vergleichsweise witzigen Film, also den habe ich immer gerne gesehen, aber ich habe trotzdem Schiss gehabt. Mhm. Aber trotzdem habe ich damals, also so als Kind und auch als Jugendliche Vampire unfassbar fasziniert. Und habe dann irgendwann, als diese Verfilmung mit, wer hat da mitgespielt? Winona Ryder war hier Mina und Dracula nicht. wurde von, kennst du schon, wie hieß nochmal der Darsteller? Warte mal, jetzt habe ich hier gerade den totalen Hänger, der war irgendwie von, naja, ist egal, fällt mir dann in, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er oder sowas. Kam der. Egal. Jedenfalls lief dieser Film und ich war wahnsinnig gespannt und alle meine Freunde und sowas wollten natürlich rein und dann bin ich auch ins Kino mitgegangen. Also ich schätze mal, es müsste so um 1990 schätze ich mal gewesen sein.
Gary Oldman,
genau. Ja. Und der Titelsong übrigens von meiner hochgeschätzten oder vielmehr der Abspannsong war es, glaube ich, eher Love Song for a Vampire von Annie Lennox. Ja, das ist also ein großartiger Song.
Kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich kenne bloß das Ding aus 67.
Echt? Nee, also du musst dir den mal angucken, der ist wirklich ein super Film, also ist echt, also ich meine, der ist total fies und gruselig und uha, aber ich habe ihn mir angesehen und habe, glaube ich, dann nächtelang nicht geschlafen, weil ich so Schiss hatte und dann war ich aber trotzdem so angefixt von der Geschichte und wollte wissen, wie gut jetzt der Film tatsächlich im Vergleich zu der Buchvorlage ist und habe mir dann das Buch besorgt und habe dann das Buch gelesen und ich glaube damals, ja, da war ich noch, müsste ich noch in der Schule gewesen sein, wenn es jetzt 90 war oder so. Ja. Ja, keine Ahnung. Und da bin ich habe dieses Buch also immer nur morgens lesen können, auf der Fahrt in der S-Bahn zur Schule und dann auch noch mittags ein Stückchen von der Schule wieder nach Hause. Und sobald ich dann zu Hause war, mittags, konnte ich dann nicht mehr weiterlesen, weil ich habe dann die restlichen Stunden des Tages gebraucht, um mich wieder sozusagen auf normal null runter zu pegeln, um wieder halbwegs gut schlafen zu können. Wow. Deswegen habe ich da natürlich ziemlich lang gebraucht, bis ich mit dem Buch dann durch war. Ja, das war auch ein krasses Leseerlebnis für mich, muss ich sagen.
Alles klar, ja. Also ja. Für mich hat Dracula auch eine ganze Weile lang ungenutzt im Bücherschrank meines Vaters rumgestanden, weil ich hätte es ja, natürlich, ich hätte es einfach wie auch alle anderen Bücher da einfach rausnehmen können. Allerdings hatte es mein Vater wirklich ganz oben, ganz rechts in die Ecke gestellt, wo man also, sagen wir mal, nicht mal als normal ausgewachsener Mensch einfach mal so rankam, sondern man musste sich schon bewusst dazu entscheiden und irgendwo draufklettern. Und ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass er es da oben hingestellt hat, für mich dann gleichzeitig irgendwie so, oh nee, das ist nur gar nichts für dich. Und dann war das auch noch in Neonorange mit schwarzer Schrift, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so auf Altdeutsch oder, also mich hat's immer an das erinnert, wenn du jemals irgendwie ganz aktuell irgendwelche Death-Metal-Gruppen oder so, wenn du damals so ein Plakat gesehen hast oder so, die haben ja ihre Bandnamen gerne so, naja, in einer Art und Weise, als ob irgendjemand mit Schüttellähmung versucht, das mit einem Stift eben so zu schreiben oder der vom Teufel besessen ist, so nach dem Motto. Ja, und so wirkte das auf mich, so dass es eigentlich automatisch wie so ein Einfahrtverbotenschild war. Irgendwann habe ich es mir dann, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich auf jeden Fall, glaube ich, schon mit dem Schreiben angefangen. Da habe ich es mir dann irgendwann mal reingezogen und war teilweise erstaunt davon, wie die Kommunikation da so beschrieben wurde. Weil irgendwie wirkte das auf mich, wenn ich es gelesen habe, so wie man heutzutage eine E-Mail beschreibt. Also so, die haben dann da immer, ja, und dann haben sie halt eine Nachricht geschickt und dann sind sie da irgendwie rüber und zwar immer ja über den Ärmelkanal rüber und hin und her. Und das wirkte aber so, als ob das quasi ja von jetzt auf gleich passiert und nicht womöglich irgendwie mehrere Tage braucht. Ja, und das fand ich irgendwie seltsam oder es war einfach bloß dem Umstand geschuldet, dass es einfach nur die Kommunikation beschrieben wurde. Und ich das für mich einfach automatisch in. Ja, richtig. Und das für mich automatisch in diese aktuelle Zeit irgendwie übertragen wurde. Und das ist dann natürlich eigentlich auch wieder ziemlich krass, wenn ich mir das jetzt so recht überlege, dass man etwas so, also einerseits packend, aber auf der anderen Seite so generisch schreiben kann, dass sich da in jeder Zeit irgendwie noch jemand so ein bisschen reinfühlen könnte. Irgendwie ganz cool.
Ja, das ist ziemlich cool. Ich meine, und dieser Roman ist ja uralt, der ist ja von 1897 und tatsächlich ja weitgehend ein Briefroman, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Ja, also ich fand das dann wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht und auch sehr kunstvoll. Und vielleicht müsste ich es jetzt heutzutage tatsächlich auch nochmal lesen. Um das jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, jetzt wo ich eben auch selbst schreibe und zu überlegen, wie er das alles aufgezogen hat, der gute Mr. Stoker.
Ja, weißt du, wo du jetzt gerade sagst, so nach dem Motto, es nochmal aus der heutigen Sicht angucken, da ist mir auch ein, um unseres Themas willen nennen. Ich habe irgendwann mal gab es von Audible über Weihnachten oder was auch immer so ein paar, sagen wir mal, Klassiker geschenkt. Und da war unter anderem auch, was war dabei, so ein paar von den Jules Verne-Dingern. 20.000 Meilen unter dem Meer und noch irgendwie was. Und ich habe die mir dementsprechend, und das waren ausnahmsweise eben keine Hörspiele. Ich kannte die ja früher, natürlich als Kind, habe ich die als Europakassette gehabt, ja, als Hörspiel. Und da musste das ja dann ganz schön eingedampft werden. Das war jetzt aber, glaube ich, eine vollständige Lesung. Und da war ich vollkommen erstaunt, wie sehr sich der Stil gewandelt hat. Weil damals wurde ständig Tell statt Show gemacht. Das, was uns heute permanent um die Ohren gehauen wird von Lesern, von Lektoren und allem, war da permanent so, sodass ich selber schon überlegt habe, ob ich nicht mal eine Adaption schreibe dieser Geschichte. Ach nee, es waren 80 Tagen um die Welt, genau, das war's. Eine Adaption dieser Geschichte schreibe und aber ja, ohne jetzt zu platt es modernisieren zu wollen, aber in modernem Stil. Ich habe es dann natürlich irgendwann beiseite gepackt, weil ich mir sagte, naja, du hast genügend Sachen, wo du eine neue Geschichte am Start hättest. Da musst du dich jetzt nicht mit irgendwelchen alten Sachen und dann womöglich auch noch mit irgendwelchen rechtlichen Geschichten in dem Zusammenhang dann rumschlagen. Nee, muss nicht sein.
Ja, stimmt. Aber cool, das sind ja auch interessante Betrachtungen. Ich weiß noch, also fällt mir jetzt was anderes ein, apropos krass oder eigentlich Dracula und weil du jetzt auch hier in 80 Tagen um die Welt und Jules Verne und so weiter alle erwähnt hast, es ist ja jetzt leider der großartige Sean Connery verstorben, ja. Kürzlich, was ich wirklich ganz, ganz fürchterlich finde, obwohl er ja mit 90 Jahren ein gesegnetes das Alter hatte und da darf man dann schon mal einen Abgang machen, aber trotzdem hat mich das sehr traurig gemacht. Ja, und dann haben wir uns gedacht, naja, müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen das unser Fernsehkonsum anpassen und statt der üblichen Serien, die wir sonst gerne mal so gucken, haben wir dann erst gedacht, wir machen James-Bond-Filme und sind dann aber auf den Trip gekommen, nee, jetzt machen wir auch mal keine James-Bond-Filme, sondern gucken ein paar andere Filme an von in denen Sean Connery mitgespielt hat. Und dann haben wir, den habe ich eben auch noch nie gesehen, das war glaube ich sein allerletzter, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ach, das Ding,
ja natürlich, jetzt weiß ich auch wieder, warum du darauf kommst, wegen 20.000 Meilen unter die Meer.
Genau.
Das Ding ist auch krass, oder?
Ja, es ist, also ich meine, es ist wirklich kein guter Film, muss man mal ganz klar sagen.
Aber allein um des Konzepts willen ist es ja, schon witzig.
Es ist sehr unterhaltsam gewesen. Es war unfassbar schlecht, aber sehr unterhaltsam. Und ja, und da ist eben auch, also Mina Harker, die Verlobte von Jonathan Harker, der wiederum derjenige ist, der ja sozusagen diese Dracula-Geschichte aufgeschrieben hat. Eben Mina ist ja auch dabei in diesem Film und naja, also wirklich ein
richtig.
Ein haarsträubender Film, aber egal.
Es ist so ähnlich wie Angriff der Killer-Tomaten. Das ist so haarsträubend irgendwie schlecht, dass es schon wieder Kult ist.
Ja, genau. Also insofern haben wir Sean Connery mit vermutlich seinem schlechtesten Film gehuldigt.
Also, ja, zwar, kann man auch noch machen.
Kann man auch noch machen. Dann haben wir auch noch der dritte, jetzt habe ich hier den totalen Hänger mit Harrison Ford, na, sag's mir.
Ach so, ja, Indiana Jones.
Indiana Jones, genau. Junior. Jetzt habe ich.
Nenn mich nicht so.
Der ist ja, das ist ewig ja, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und das war, der ist natürlich erheblich besser als die Liga Richtig. Der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ja, ich finde es einfach schön, wenn Leute sowohl in der Lage sind, was richtig Ernstes und Ernsthaftes zu spielen, aber auch trotzdem sich quasi ja fast willentlich schon in so einem Film zum Obst zu machen, ohne es jetzt den absoluten Klamauk werden zu lassen oder so, aber eben ja sich selbst halt nicht so ernst zu nehmen. Und ich hab so das Gefühl, dass er da durchaus auch so ein Kandidat für ist, dass er einfach irgendwie auch noch Mensch geblieben ist.
Ja, und ich glaube, er war halt einfach durchaus auch geschäftstüchtig. Der hat halt einfach auch mal Angebote genommen, wo er sich gedacht hat, naja, das fordert mich jetzt mal künstlerisch jetzt nicht allzu sehr heraus, ist aber irgendwie gut für mein Bankkonto. Ja? Also ist ja auch legitim. Also kann man ja mal machen.
Richtig, sich mit Geld zwingen lassen, das kriegt Daniel Craig ja zurzeit auch ganz gut hin.
Echt? Wieso? Hat er nochmal zugesagt für einen weiteren Film? Oder
aber das ist doch schon der dritte Bond, der angeblich der letzte Bond mit ihm sein soll, der jetzt immer noch nicht raus ist.
Der immer noch nicht raus ist, aber jetzt spielt ja die Zeit für ihn. Wahrscheinlich wird er erst in 3 Jahren veröffentlicht und dann ist er einfach buchstäblich rausgewachsen aus der Rolle.
Da ist er einfach, wahrscheinlich also schon alt und grau sozusagen. Genau.
Ja, genau.
Dann kann er gar nicht mehr, richtig.
Dann kann er gar nicht mehr. Ja. Naja, auch eine krasse Sache. Aber wir driften gerade vom Thema ab.
Das ist doch völlig ungewöhnlich für uns.
Wir wollten ja nicht über krasse Filmerlebnisse sprechen, obwohl mir jetzt ja zu Thema Sean Connery-Filmen da ja auch noch eine Menge weiter anderer Perlen einfallen würde. Eine hatte ich ja auch schon mal erwähnt mit dem ersten Ritter, wo ich so fürchterlich dann weinen musste. Der stand auch kurzfristig zur Disposition, aber dann dachte ich mir, nee, diese Todesszene am Schluss, die ist mir dann einfach zu krass. Also einfach jetzt, wo die Todesnachricht von Sean Connery so frisch ist, da wäre ich wirklich vollkommen untröstlich gewesen.
Vielleicht hättest du damit dann auch so ein bisschen Trauerarbeit machen können. Das könnte natürlich sein.
Vielleicht.
Weißt du, dass vielleicht, man dann nochmal so richtig, naja, egal.
Also so ich ein bisschen hätte, abweinen ist ja auch gesund, habe ich gehört.
Richtig, richtig. Also sowas ist ganz heilsam auch, ja.
Ja.
Ja, und um jetzt mal wieder in die ganz andere Richtung zu gehen, nicht nur von Filmen zu Büchern, sondern auch von den heilsamen Sachen zu den völlig Kranken, muss ich jetzt noch an ein anderes Buch denken, sogar eigentlich an zwei, die von dem gleichen Autoren geschrieben worden sind, die mir doch einiges abverlangt haben, um sie überhaupt zu lesen. Und zwar ist das erste tatsächlich das allererste, was ich je von Sebastian Fitzek gelesen, respektive gehört habe. Und das ist Der Seelenbrecher. Und das Ding ist also auch, das geht mit einer Szene los, wo ich mir also wirklich gedacht habe, wenn es so weitergeht, dann kannst du das nicht lesen. Ja, also er hat es leider ziemlich gut drauf gehabt, es sehr plastisch zu beschreiben, was da passiert. Ich sag's jetzt nicht, weil ansonsten müsste ich dich wahrscheinlich unter das Sauerstoffzelt packen. Das ist wirklich fies. Es ist eben glücklicherweise nur die erste Szene, die auch mehr oder weniger, naja, wie soll man sagen, die ist auch mehr so ein Prolog einfach nur. Und danach geht die Geschichte in eine Richtung, die letztendlich den Prolog dann auch interessant werden lässt und man kommt da zum Schluss nochmal drauf zurück. Also ist, finde ich, richtig gut gemacht und ich hätte mich geärgert, wenn ich davon abgelassen hätte oder mich hätte davon abhalten lassen, weil ich dann wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen wäre, die anderen Bücher von ihm zu lesen. Und die sind ja meistens auch wie so ein ordentlicher Verkehrsunfall. Man kann einfach nicht anders als hinzugucken. Ja, so. Und das, das letzte von ihm habe ich jetzt nur noch nicht gelesen. Aber ansonsten bin ich eigentlich nie enttäuscht worden. Und ein zweites von ihm, was ich dann also auch ein bisschen später dann am Start hatte, das hat mich deswegen ziemliche Überwindung gekostet und war für mich ziemlich krass, weil es da um kommerziellen Kindesmissbrauch geht. Ja, mit zwei kleinen Kindern zu dem Zeitpunkt, also zwei relativ kleinen Kindern zu dem Zeitpunkt, war das schon so eine Sache, die mich ziemlich angepackt hat. Es ist nach wie vor echt krasser Scheiß, den er da geschrieben hat, vor allen Dingen, weil, zumindest ich bin bis auf die allerletzten jetzt tatsächlich nie in der Lage gewesen, vorauszusagen, in welche Richtung der zum Schluss geht. Und das ist was ich auch wieder einfach als gutes Handwerk empfinde.
Ja, und wie heißt jetzt dieses zweite Buch?
Das Kind heißt das einfach.
Das Kind, das Kind, okay. Gut, das ist stimmt, dann nur für die Shownotes, ihr Lieben. Könnt ihr dann alles nachlesen. Weißt du, was ich jetzt so richtig mega krass finde, weil ich ja parallel dazu, während wir uns nett plaudernd durch die Show treiben lassen, tippe ich ja mit die Bücher, die wir so nennen. Ja, weil wir sind ja wie immer relativ schlecht vorbereitet. Und Christian, liebe Hörer, Christian hat mir im Vorfeld gesagt, er könne heute zu dem Thema rein gar nichts beitragen. Null. Und ich hätte jetzt hier heute wirklich den vollen Redeanteil, wenn ich das möchte und so weiter. Und ich habe es ihm nicht geglaubt und ihr hört es ja selbst. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich stelle gerade fest, wenn ich hier meine Liste anschaue, bisher stehen 6 Bücher drauf von 5 verschiedenen Autoren. Und es sind also eine Autorin, eine Frau und ansonsten nur Männer. Auch die beiden Filme, die ich ja persönlich ins Rennen geworfen habe, die beide riesige Casts hatten, und in beiden Filmen gibt es jeweils eine einzige Frauenrolle und die ist jetzt auch nur jeweils so mittelsuper. Ne? Also,
auch da wieder mein Feminist.
Es ist auch ziemlich krass und mein Feministinnenherz kriegt gerade schon wieder einen Schreikrampf, ehrlich gesagt.
Naja, die Dinger sind natürlich alle auch so ein bisschen älter. Ja gut, was jetzt für die Bücher natürlich nicht zählt.
Ja, ich meine, gut, also wir haben dieses große Fass machen wir jetzt nicht auf, weil da reicht dann die Sendezeit nicht. Wir hatten ja schon tatsächlich Angst, dass wir heute zu kurz werden, aber ach Gott, was soll's. Lass uns doch mal über krasse Schreiberlebnisse sprechen. Es ist ja November und im November schreiben ganz viele Menschen oder nehmen ganz viele Menschen an dem sogenannten NaNoWriMo teil. Das ist der National Novel Writing Month, was nichts anderes heißt, dass man theoretisch innerhalb eines Monats, nämlich des Novembers, in 30 Tagen 50.000 Wörter schreiben sollte und 50.000 Wörter scheint da so ein Richtwert zu sein für, sag ich mal, so ein, naja, jetzt keine besonders.
Das machst du doch an einem Nachmittag, oder?
Ja, nein, also 50.000 Wörter sind ungefähr 200 Seiten. Das ist jetzt nicht so ein super dicker Roman, aber das klingt jetzt schon mal viel, das in einem Monat zu machen. Und
oder krass.
Oder krass, ja. Hast du schon mal beim NaNo mitgemacht?
Ich bin, was das angeht, mal wieder vollkommen ignorant. Ich habe zwar jetzt mit Datum von gestern angefangen, mir eine eigene Tabelle zu führen, wie viel ich denn so tagtäglich von mir gebe, aber ich weigere mich, mich diesem auch noch äußeren Zwang zu unterwerfen. Habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, ich finde das, also mich motiviert ja sowas immer. Ich suche mir ja dann gerne solche Herausforderungen und habe tatsächlich schon öfter daran teilgenommen. Also ich glaube, ich habe es zweimal geschafft oder dreimal geschafft und zweimal bin ich also wirklich krachend gescheitert an meinen eigenen hehren Zielen. Aber das ist, also es ist, wenn man da mal am Ball bleibt, letztlich ist es gar nicht so viel. Man müsste dann pro Tag im Schnitt 1667 Wörter schreiben. Das ist machbar. Ja?
Du, natürlich ist das machbar. Man muss es bloß wirklich jeden verschissenen Tag hinkriegen. Und das ist eher mein Problem. Klar, oder du musst ordentlich vorarbeiten. Also ja, ich habe gestern auch 1800 irgendwas Worte geschrieben. Ja, und das wären heute hoffentlich auch nochmal ähnlich viele, sodass ich mir sage, ja, das würdest du hinkriegen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder bin ich noch nicht professionell genug, um zu sagen, na klar, mache ich das. Das ist, ja, ich weiß nicht, also irgendwie ist mir das nichts.
Aber ich finde, also das finde ich eben so spannend, weil als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich wahnsinnige Angst davor und dachte mir, das schaffe ich nie und es ist unmöglich und es ist so viel und es ist so eine Herausforderung und war irre verkrampft und auch ziemlich schlecht vorbereitet und also das war wirklich eine solche Qual, bis ich mich da so durchgewühlt habe, war dann aber irre stolz auf mich, als ich es geschafft hatte. Ja? Also das ist dann irgendwie schon ein wahnsinnig krasses Gefühl, etwas hingekriegt zu haben. Wahrscheinlich ähnlich wie, wenn man dann tatsächlich einen Marathon auch mal durchgezogen hat. Und vielleicht, wenn man den Marathon dann beim nächsten Mal, will man ihn nicht nur überleben, sondern will ihn dann in irgendwie unter 4 Stunden schaffen oder in 4 Stunden schaffen und dann will man irgendwie immer noch mehr. Mhm. Und erstaunlicherweise funktioniert es beim Schreiben genauso. Wenn man dann einmal was geschafft hat, so eine Marke, so eine scheinbar magische und scheinbar fast nicht schaffbare Marke geschafft hat, weiß man, okay, man kriegt es hin. Wenn man es einmal hingekriegt hat, kriegt man es auch ein zweites Mal hin und dann will man mehr. Und bei mir war es so, also ich habe den ersten Nano habe ich mitgemacht, da habe ich natürlich, also da habe ich noch nicht hauptberuflich geschrieben, da habe ich einfach auch noch andere Jobs nebenbei gemacht und hatte auch nicht so viel Zeit, dass ich mich jetzt wirklich mal so den ganzen Tag da drum kümmern könnte und ja, da war das schon irgendwie echt eine krasse Sache und jetzt bin ich ja seit ein paar Jahren, mache ich tatsächlich, naja, nichts mehr anderes, es stimmt einfach auch nicht, weil, also ich lebe fast ausschließlich vom Bücherschreiben, mache aber natürlich ganz viele andere Sachen als Schreiben noch nebenbei, nämlich sowas wie Marketing und dieser ganze andere Kram, der da dazu gehört. Ja, sind eigentlich 2 Vollzeitjobs, die dann so parallel laufen. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, mir das Schreiben auch so ein bisschen besser zu organisieren. Und das war wirklich so, der Aufhänger war tatsächlich so dieses Erlebnis, okay, ich kann 50.000 Wörter in einem Monat schreiben und das nächste Ziel ist es, 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben, ohne dass es sich so scheiße anfühlt. Jetzt klingelt mein Telefon und da kann ich jetzt aber nicht hingehen. Ich mache das mal gerade irgendwie, naja gut, es wird schon aufhören.
Das ist live, meine Damen und Herren, das ist live.
Ja, so, jetzt ist der Anrufbeantworter rangegangen. Ja, also das nächste Ziel war eben, bis 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben, ohne dass es sich so mies anfühlt wie beim ersten Mal, ja, dass man irgendwie auch noch sozusagen nebenbei auch noch leben kann. Mhm. Und naja, und dann irgendwann letztes Jahr, und das ist eben noch nicht so lange her, habe ich mir dann gedacht, okay, das muss jetzt noch anders gehen. Ich will jetzt irgendwie einen Roman, also so einen richtigen Roman mit irgendwie 90.000 Wörtern ungefähr, das sind dann so 400 Seiten, knapp 400 Seiten, den müsste ich jetzt dann vielleicht in 6 Wochen schreiben können. Das sind dann umgerechnet 15.000 Wörter pro Woche. Naja, und dann habe ich das so eben runtergebrochen, wie viel ich dann an einem Tag schreiben müsste. Und long story short, inzwischen habe ich festgestellt, also für mich ist ein gutes Pensum, 3.000 Wörter am Tag zu schreiben. Ja, das ist jetzt im Vergleich zu dem Nano-Tagespensum schon mal krass viel, weil es einfach fast das Doppelte oder knapp das Doppelte ist. Für mich ist es aber jetzt so entspannt machbar, weil es einfach eine Trainingssache ist. Ja, also ja, klar. Ja. Ich meine,
ich verstehe dich. Also hättest du mich vor 2 Jahren auf das Thema Wassertrinken angesprochen, dann hätte ich auch gesagt, also 1,5 Liter, 2 Liter, 3 Liter am Tag willst du trinken, so nach dem Motto, das geht doch gar nicht. Jetzt habe ich mich auch dran gewöhnt und alles ist schick, ist schon klar.
Ja. Und das finde ich eben, das finde ich so faszinierend, weil man kann sich eben auch an ganz krasse Sachen so wie Wasser trinken gewöhnen. Ja. Und ja, aber ich hatte vor 2 Wochen ein echt richtig mega krasses Erlebnis. Also wie gesagt, 3.000 Wörter am Tag sind für mich okay. Heute habe ich schon 3.500 geschrieben und es war wirklich entspannt und hatte auch noch Zeit, andere Sachen zu machen. Mich zum Beispiel auf diesen Podcast minimal vorzubereiten und schon Bücher für meine Neuveröffentlichungen zusammen zu signieren und schon einzupacken und für die Vorableser und so weiter. Solche Sachen. Ja, also insofern, das war entspannt möglich, aber vor mich tatsächlich von einer anderen Challenge verführen lassen. Es gibt nämlich so ein paar total irre und durchgeknallte Kollegen von uns, die nicht 3.000 Wörter pro Tag schreiben, sondern 10.000. Und das fand ich einfach total krank. Also 10.000 Wörter.
Oder
das
krass. Sind,
ja, oder krass. Das sind 40 Seiten, ja. 40 Seiten, die man schreiben muss und die man sich auch vielleicht erstmal auch ausdenken muss. Muss man ja irgendwie Inhalt auch haben. Ich könnte natürlich 40 Seiten einfach Blindtext. Das kriegt
man. Brumli.
Genau. Aber. Naja, und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich probiere es jetzt einfach mal aus und sagen wir mal so, also ich glaube, bis dahin war mein absoluter Tagesrekord, waren irgendwie knapp 6.000 Wörter und das habe ich aber in so einem Panikanfall mal geschrieben, als ich halt wirklich so eine krasse Deadline hatte, die ich unbedingt noch erreichen musste und am Ende der Zeit, also es war am Ende des Buches war noch wenig Zeit, aber viel Text übrig, so ungefähr. Und zwischen 6.000 und 10.000 Wörtern ist halt einfach auch nochmal, liegen halt auch nochmal 4.000 weitere.
Allerdings, also ich meine, du hast es ja letztens gezeigt, dass das eben irgendwie absolut machbar ist, aber nachdem ich mir so angeguckt habe, wann du dafür aufgestanden bist.
Ja, es war also.
So, nein, das mache ich nicht.
Nee, ich habe auch wirklich, also ich meine, und da gibt's, wir haben ja da Kolleginnen, die wir auch beide kennen, die schaffen halt dieses Pensum, diese 10.000 Wörter, schaffen das halt in 5-6 Stunden netto. Ja? Also mit Pausen dazwischen sind sie halt irgendwie so 7-8 Stunden, also einen normalen Arbeitstag lang beschäftigt, was okay ist. Ja. Ich bin halt nicht ganz so schnell. Das heißt, ich hatte eine Netto-Schreibzeit von irgendwie 11 Stunden und brutto war ich halt einfach von 5 Uhr morgens bis 7:30 Uhr abends an dem Projekt dran. Ja. Ich habe auch Pausen gemacht, aber das war dann schon echt anstrengend, kann es nicht anders sagen. Und was mich allerdings erstaunt hat, und da kam mir dann meine vergleichsweise langsame Schreibfrequenz dann vielleicht doch zugute, dass ich gar nicht so eine lange Überarbeitungszeit dann hatte. Das habe ich dann nämlich am nächsten Tag gemacht. Dachte mir, okay, jetzt schaue ich mir mal, lese mir mal den Kram durch, den ich da am Vortag geschrieben habe und habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Und das war dann aber okay. Also ich habe dann das innerhalb von 2 Stunden hatte ich das dann so weit überarbeitet, dass ich mir dachte, okay, das ist in Ordnung. Ja, allerdings muss ich auch sagen, mir ist es, also diese Anstrengung, die ist mir dann tagelang in den Knochen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, mir wäre das wirklich zu krass, vor allen Dingen, wahrscheinlich bin ich dazu einfach noch nicht professionell genug, dass ich hänge mich manchmal gedanklich so an bestimmten Kleinigkeiten auf, dass ich weiß ganz genau, wie es nach den nächsten 2 Sätzen weitergeht. Aber ich komme nicht drüber hinweg. Ich will das irgendwie so hinbringen, wie es in mir ist sozusagen. Ich krieg das in dem Moment nicht raus und dann, ja, dann geht das in dem Moment nicht. Also ich nenne das jetzt nicht Blockade.
Du bist weg.
Ich
oh mein
dich.
Gott,
ich höre
du redest
dich. Mach
wahrscheinlich
einfach weiter.
Noch. Ich sag jetzt mal nichts, bis du wieder da bist.
Genau, dann rede ich jetzt einfach wieder weiter. Ja, also auf jeden Fall ist
das war jetzt scheinbar zu krass für die Leitung. Okay, ja, ich bin wieder da.
Gut, also oh Gott, jetzt nochmal. Wo war ich stehen geblieben? Scheiße. Jetzt
du hast gesagt, dass du noch nicht professionell genug bist.
Dass ich vielleicht eben einfach noch nicht professionell genug bin, weil es Punkte gibt, wo ich mich an 1-2, weiß ich nicht, Sätzen oder so, so aufhänge, ohne dass ich dazu jetzt Blockade sage, weil das hält meistens nicht lange, dass ich weiß genau, wie es weitergeht danach, aber ich bin dann nicht so ein Mensch, das habe ich allerdings jetzt in dem aktuellen Manuskript durchaus auch mal angefangen, wenn mir bestimmte Sachen so eingefallen sind, die ein bisschen später sind, dass ich sie tatsächlich doch schon aufschreibe und nicht auch da noch den Darwinismus betreibe, den Satz-Darwinismus sozusagen. Das hat mich manchmal, also das würde mich komplett von sowas abhalten, weil ich dann im Zweifelsfall eben wirklich, ich weiß ja ganz genau, wenn das so nicht geht, dann gehe ich nochmal hin und gucke mir nochmal den Plot an und fange da an, irgendwie so ein bisschen andere Sachen hin und her zu fummeln. Und oft ist es dann eben relativ fix so, dass dann eben der Schalter umgelegt ist und dann geht das wieder krass weiter sozusagen. Und alles ist schick, aber ich glaube, wenn ich mich dann auch noch unter diesen selbst gewählten Druck setzen würde, ja, das müssen jetzt heute dann aber noch 10.000 werden. Ja, kann sein, also never say never, um mal wieder bei Sean zu bleiben. Könnte sein, dass das passt irgendwie, aber momentan bin ich so krass echt noch nicht drauf.
Ja, also wie gesagt, ich hätte vor irgendwie 4 Wochen auch gesagt, das mache ich nicht. Oh. Ja. So schnell kann es dann gehen.
Okay, auf der anderen Seite bin ich ja momentan auch so ein Mensch, der sagt, ach, why not? Aber bestimmte Sachen gucke ich mir dann vorsichtshalber gar nicht erst an, damit ich dazu nicht eine Antwort geben muss. Denn die sollte momentan ja immer why not heißen. Das habe ich ja mal mit mir selber ausgemacht. Ja.
Okay, ich werde dich nicht herausfordern. Nein, Ich mache übrigens dieses Jahr eben auch wieder bei dem Nano mit, aber ein bisschen irgendwie in so einer Beschiss-Variante, weil eigentlich sollte man ja immer ein neues Romanprojekt starten und auch abschließen in der Zeit. Das ist so die Idealvorstellung. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht pausiere ich einfach mein aktuelles Manuskript und schiebe was anderes dazwischen, weil ich habe ja noch so eine coole Idee, was wirklich völlig komplett anderes, was ich wahnsinnig gerne schon mal anfangen wollte und hätte da echt Bock drauf gehabt, habe mich dann aber letztlich dagegen entschieden. Also das war dann wirklich so eine Vernunftsentscheidung zu sagen, nee, also für das aktuelle Manuskript, da fehlen mir ziemlich genau noch, also am Stand Anfang November fehlt mir noch ziemlich genau 50.000 Worte bis zum Ende. Und dann dachte ich mir, ich ziehe jetzt dieses Projekt durch. Das ist vernünftig und das ist schlau und dann ist es fertig und dann kann ich immer noch was anderes machen.
Naja, das ist oft so diese Sache, die man dann aufschiebt. Ich kenne eine Geschichte, die ist mir mehr oder weniger fast als allererste überhaupt eingefallen? Naja, sagen wir mal als zweiter. Also die allererste war ja die, wo ich an einer Geschichte da weitergeschrieben, also quasi Fanfiction gemacht habe. Und die erste, die wirklich eigenständige Sache, die mir eingefallen war, die liegt auch immer noch in der gedanklichen Schublade, weil ich immer sage, ach naja, und dann findest du noch irgendwie was und so in der Richtung. Und inzwischen habe ich die Vermutung, dass einfach nicht genug Fleisch an der Geschichte ist, um sie überhaupt aufzuschreiben. Ich wollte da letztens auch mal bei einer anderen Sache, die ich schon länger liegen gelassen hatte, dran und musste dann aber auch wieder feststellen, krass, dir fällt dazu gar nichts ein, um auch nur, sagen wir mal, den Pitch dafür irgendwie richtig hinzukriegen. Und da habe ich mich dann auch mit meiner Lektorin drüber unterhalten, die meinte, dann ist es nicht die richtige Geschichte. Ja? Entweder weiter liegen lassen und irgendwann kommt dann mal der Dings, das ist ja genau meine Devise, ich lasse das Ding jetzt liegen, entweder ich vergesse es und dann war es das nicht wert, oder es kommt nochmal die krasse Eingebung sozusagen.
Ja, das weiß ich auch da. Ich habe auch so ein paar Leichen buchstäblich im mentalen
so Wasserleichen, die kommen immer
Keller,
wieder hoch.
So, genau,
ja, so.
Die poppen immer wieder hoch. Und jetzt also irgendwie so eine Sache, an der ich wirklich jahrelang habe ich an dieser Sache rumgemacht und habe da irgendwie den Pitch ungefähr 37 Mal geändert und immer wieder dran rum überlegt und man könnte es so aufziehen und so aufziehen. Und ich glaube, jetzt habe ich sie inzwischen endgültig beerdigt, weil es ist die das wird einfach nichts mehr. Diese andere Sache, das ist eine relativ neue Idee. Aber was total anderes, also was völlig Außergewöhnliches für mich, also keine Liebesgeschichte, sondern Krimi.
Oh.
Aber eher Cozy Crime. Aber ja, wirklich sehr, sehr witzig, glaube ich. Und naja, egal. Also das wird vielleicht mal, werde ich schon mal ausprobieren.
Solltest du auf jeden Fall tun, ja.
Ja, das mal gucken. Aber eben jetzt nicht beim diesjährigen NaNoWriMo. Da steht jetzt hier mein Schottland Band 4 Manuskript im Vordergrund und das möchte ich dann Ende November beendet haben. Sag mal, wie sieht's denn mit einem Buchblind Date aus? Haben wir noch Zeit dafür oder?
Ja, noch ist die Stunde nicht rum. Also wenn du noch dich ranhältst.
Okay, ich beeile mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, vielleicht weißt du es sofort und vielleicht weißt du es auch gar nicht. Wenn du meinen Social-Media-Kanälen in letzter Zeit gefolgt bist, was ich so von mir gegeben habe, kommst du wahrscheinlich ziemlich schnell drauf. Das Buch, das ich in meinen Händen halte, ist am Cover, also so die von der Farbigkeit rosa und schwarz vorwiegend. Mhm. Es ist ein gezeichnetes Frauenporträt. Die Frau hat weiße Perlenohrringe, einen weißen Spitzenkragen, eine strenge schwarze Brille, guckt aber relativ wach und warmherzig die geneigte Leserin und den Leser an. Und sie hat auch ein paar lustige Buttons sozusagen am Revers kleben. Also das ist also im Grunde ihr Oberteil ist einfach nur eine schwarze Fläche. Da ist, sieht man jetzt nichts Konkretes, aber da sind so ein paar interessante Buttons drauf, die ich jetzt nicht vorlese, weil sonst weiß man es ja dann gleich. Und hinten drauf steht unter anderem, also es stehen noch ein paar andere Sachen, aber die kann ich auch nicht vorlesen, weil dann ist es nämlich klar, ein Zitat und das lautet, es gab Menschen, die haben gesagt, es gibt Wichtigeres zu tun, sollen die Frauen doch warten? Sollen sie warten, bis die Rassentrennung aufgehoben ist? Sollen sie warten, bis endlich Frieden herrscht auf der Welt? Immer sollen die Frauen hübsch bescheiden warten, bis sie endlich an der Reihe sind.
Mhm. Okay, nein, ja. Sagt mir tatsächlich gar nichts.
Sagt dir tatsächlich gar nichts. Das Buch ist Ruth Bader Ginsburg, 300 Statements der berühmten Supreme Court Richterin.
Ah, sehr cool. Ja. Okay. Jetzt weiß ich auch, was du meinst mit was auf deinem Social Media Account. Da hattest du ja gerade erst noch selbst bei Sean Connery oder so, oder nee, bei deinem Doom and Gloom, hast du noch irgendwie was.
Ich hatte dieses Buch, letzte Woche hatte ich das ja auf meinem Blog kurz besprochen. Ich habe das nämlich, ich wollte es mir kaufen, weil ich es in einem anderen Podcast gehört habe. Ich glaube in Long Story Short von Carla Paul und Günther Keil. Da hat es die Carla vor ein paar Wochen schon mal besprochen und fand ich dann cool. Und als sie ist ja leider kürzlich verstorben, was jetzt das Elend in den USA einfach noch weiter vergrößert hat, dann wollte ich es mir auch kaufen und habe es irgendwie auch nicht auf die Reihe gekriegt und dann habe ich es tatsächlich gewonnen.
Oh, sag mal, wie kriegt man denn das?
Dieses Buch.
Ist ja auch wieder krass,
ja,
oder?
Ja, wie kriegt man das? Ja, und das ist eine total krasse Geschichte, weil nämlich unsere liebe Kollegin und Freundin Jasmin Zipperling hatte vor ein paar Wochen, ja, die hatte gerade mit diesem Buch hatte sie ein kleines Gewinnspiel auf Instagram und konnte man es gewinnen und da habe ich mir, ich mache nie bei Gewinnspielen mit, einfach, also ja, diesmal habe ich mitgemacht, weil ich mir dachte, ich will dieses Buch haben und ich weiß nicht, bei ihr machen ja immer so irre viele Leute mit und da war mir die Glücksfee tatsächlich hold. Und ich habe dieses Buch gewonnen und bin total begeistert. Da sind wirklich 300 großartige Zitate drin zu allen möglichen Bereichen des Lebens. Natürlich auch Frauenrechte, Rassismus, alles, was du dir so vorstellen kannst. Und sie hat wirklich sehr, sehr kluge und sehr interessante Sachen gesagt und vor allen Dingen hatte sie eine wahnsinnig spannende Biografie. Das ist irgendwie auch sehr spannend. Sie war mit einem wirklich sehr modernen Mann auch verheiratet, für den das okay war, dass sie Karriere gemacht hat und im Grunde auch erfolgreicher war als er. Er hat ihr wirklich so den Rücken freigehalten, hat sich auch um die Kinder gekümmert, was einfach zur damaligen Zeit wirklich nicht der Norm entsprochen hat.
Ja, allerdings also großartig. Zu der Zeit auf jeden Fall nicht, ja.
Ja.
Also jetzt verrat mir doch bitte nochmal, was auf diesen Buttons steht.
Ja, da steht zum Beispiel Feminist steht drauf.
Ach so,
und
okay.
I Dissent. Und dann ist natürlich auch noch so ein Frauenpower-Faust-Ding da abgebildet. Ja, also okay. Das, da hätte man vielleicht dann drauf kommen können. Also das insofern, ja, das ist wirklich
ja, schade.
Ja, schade. So, jetzt haben wir die Stunde gerissen, oder?
Aber sowas von, genau.
Das auch. Aber sowas von.
Ja. Genau. Also,
ja, ihr Lieben.
Richtig, kein Grund mehr, um noch weiter zu labern.
Uns würden jetzt natürlich noch viele andere Sachen einfallen, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Da haben wir schon eine Idee für die nächste Folge? Ich glaube nicht, oder?
Wir haben natürlich immer Ideen, aber wir haben uns noch nicht auf irgendwas geeinigt.
Das heißt, liebe Leute, ihr hättet die einmalige Chance, mit einem Vorschlag dazwischen zu grätschen. Also wenn ihr irgendwas habt, was wir mal dringend besprechen sollten, dann meldet euch.
Ja, und muss vielleicht kein Buch an sich sein, sondern vielleicht auch ein Genre oder irgendwie eine Erzählperspektive oder was auch immer.
Ja, wir haben ja eigentlich zu allem was zu sagen.
Eben.
Ansonsten kann es euch blühen, dass wir das nächste Mal über Kochbücher reden oder sowas. Da hätte ich, also
ja,
fände ich das auch mal ganz nett.
Hätte tatsächlich ich ja gerade auch eins am Wickel.
Ja, genau. Also ihr habt es in der Hand, ansonsten seid ihr wieder drauf angewiesen, dass uns was Lustiges einfällt. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Welt bis dahin nicht untergegangen ist.
Jo, richtig.
Ja.
Ja.
Bleibt tapfer, hortet kein Klopapier.
Nee, bitte nicht, Leute, echt. Ich habe übrigens gestern, also das muss ich jetzt noch, ich habe übrigens gestern von jemandem gehört, wo das hergekommen sein soll, die Sache mit dem Klopapier. Also es soll echt? Wohl angeblich daher gekommen sein, dass sowohl Australien als auch Neuseeland einen überwiegenden Teil ihres Klopapiers importieren müssen, weil sie eben nicht so viel Bäume und Zeug haben, wo man das draus machen kann. Und die haben im Vorfeld dessen, dass ja möglicherweise aufgrund diverser Lockdown-Szenarien auch der internationale Warentransport zum Erliegen kommen könnte, angefangen, Klopapier zu horten. Und das hat wiederum die ein oder andere Medienmaschine aufgegriffen, sodass das dann irgendwann mal nach Europa rüber geschwappt ist. Und naja, die Deutschen haben sich dann sofort drauf gestürzt. Oder?
Okay, also das hört sich jetzt, also ich meine, das ist so schräg, dass es wahrscheinlich wahr sein könnte.
Das ist nochmal völlig krass. Aber nur gut, da hat es ja sogar noch seinen Sinn. Aber was dann wieder irgendwer anders, ohne genau zu wissen, wo es herkommt, draus macht. Ja, naja.
Ja, gut. Keine Ahnung. Aber ich meine, dieses Klopapierhorten ist ja scheinbar wirklich, ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Also das scheint überall so zu sein. Also ja. Anyway, lasst es sein. Genau. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Körperpflege, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einem total unkrassen Thema, hoffe ich.
Das denke ich auch. Macht's gut, bis dann.
Bis dann, tschüss.